In diesem Teil der Serie Vorbereitung auf die Endzeit will ich sprechen über die Aufgabe der Gemeinde in der Endzeit. Gott hat die Gemeinde erwählt, um durch die Gemeinde ein gewaltiges Werk zu tun. Der Fokus liegt auf Gemeinde. Es gibt auch Werke, so wie dieses hier, oder wir haben auch ein kleines Werk. Aber sie sollen mithelfen, dass die Gemeinde wird, dass die Gemeinde ihre Identität findet im Plan Gottes und dann ausgestattet und ausgerüstet wird und befähigt wird, wirklich ihren Platz einzunehmen. Und wenn wir von der Aufgabe der Gemeinde reden, dann glaube ich, das allererste ist, dass wir verstehen, es geht gar nicht zuerst um das, was wir tun, sondern um das, was wir sind. Wir sind das Haus des Herrn. Wir sind eine Behausung Gottes im Geist. Gott sucht Orte, wo er buchstäblich sich niederlassen kann und wo er wohnen kann. Und das ist die Gemeinde, eine Behausung Gottes im Geist, sagt Paulus in Epheser 2, ich glaube Vers 22. Und so viele versuchen heute auf menschliche Art und Weise irgendwie Gemeinde zu bauen und sie haben das nicht mehr im Fokus, dass es um den Herrn geht, dass es um sein Haus geht. Und das Haus muss so gebaut werden, wie er es haben will und wie er sich darin wohlfühlt. Und da sind viel zu viele Bemühungen, was können wir alles tun und was können wir uns alles einfallen lassen, damit die Menschen kommen und die Menschen sich wohlfühlen. Nein, das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, ein Haus zu bauen, wo er sich wohlfühlt und wo er sagt, da komme ich gerne hin, da lasse ich mich nieder. Das ist ein Platz, der mir gefällt. Wir sind ein Haus für ihn, eine Wohnstätte für ihn. Halleluja, das ist das Allererste. Und deswegen müssen wir in all den Dingen, die wir in der Gemeinde tun, fragen, ja, was will denn er, was gefällt ihm? Und wenn wir so fragen und die Schrift erforschen, dann werden wir sehen, dann geht es darum, dass die Herzen sich öffnen für ihn, dass die Herzen auf ihn ausgerichtet sind, dass die Herzen danach trachten, in immer tiefere Übereinstimmung mit ihm zu kommen. Und das Verlangen immer stärker wird. Alles, was ihm missfällt, muss aus unserer Mitte herausgetan werden. Und dann kommen wir auf die Idee von Gemeindezucht. Und Sünde, die fortbesteht, wird konfrontiert und die wird nicht geduldet, die kann nicht geduldet werden, weil er sie nicht duldet. Er hat viel Erbarmen mit den Schwachen, die fallen und wieder aufstehen und sich berappeln und weitergehen. Und da gibt es Gnade über Gnade, aber der hat keine Gnade, der Herr hat keine Gnade für die, die sagen, ist mir egal, was in diesem Buch steht. Ich glaube, ich lebe so und das gefällt mir und das ist richtig. Und ob ihr damit ein Problem habt oder nicht, das ist eure Sache. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist Stolz. Und der Herr widersteht dem Stolzen. Und er verlangt, dass alle die, die ihn lieben, den Widerständler heraustun aus der Gemeinde, wenn er nicht umkehren will, wenn er sich nicht demütigen will, wenn er sich nicht belehren will. Gott widersteht dem Stolzen. Das heißt, dass auch wir als Geschwister, dem Unbelehrbaren, dem Widerständler, dem Rebellen, der als Lebensstil so leben will, ich rede nicht von dem, der fällt und dem das Leid tut und der wieder aufsteht. Bitte kennt diesen Unterschied. Das ist so wichtig. Der Herr will ein Haus haben, wo er sich wohlfühlt und wo die Sünde toleriert wird, fühlt er sich nicht wohl. So, es geht zunächst mal um das, was wir sind und dann natürlich dann auch um das, was wir tun. Und der Herr sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen. Das ist die gottgegebene Identität für die Gemeinde, ein Bethaus für alle Nationen. Und die allermeisten Gemeinden heutzutage haben das nicht im Fokus, dass sie überhaupt dahin wollen, dass sie überhaupt in diese Richtung sich bewegen wollen, sondern sie haben alles Mögliche, Töpferkurse und Handstickereien und Aquarellmalerei, das ist fast wie eine Volkshochschule. Ja, alle werden bedient, aber Gott wird nicht bedient und sie sind nicht da für ihn, sie sind nicht in seiner Hand, ein mächtiges Werkzeug, diesen Planeten zu segnen und den Plan Gottes voranzubringen. Und wenn wir das verstanden haben, dass Gott durch die Gemeinde Dinge verändern will, durch die Gemeinde Prozesse in Gang setzen will, durch die Gemeinde seinen Plan voranbringen will, indem sie betet, dann kommt die nächste Hürde. Dann müssen wir dafür sorgen, nicht gleich mit Eifer irgendwie loszubeten, sondern dann müssen wir dafür sorgen, dass wir ein gesundes Lehrfundament für unseren Gebetsdienst haben. Dass wir wirklich Gebet verstehen, so wie das in der Bibel uns dargelegt ist. Und nicht einfach nur unserem Eifer vertrauen und mit Eifer irgendwelche Gebetsaktivitäten uns werfen. Eifer ohne Erkenntnis ist nichts Nütze. Wir brauchen erstmal ein Verständnis und es braucht für ein langanhaltendes, systematisches Gebet eine solide Grundlage von gesunder Lehre. Weil wie kann sonst durch das Gebet die Ziele Gottes erreicht werden, wenn wir gar nicht verstehen, was will Gott überhaupt und welche Dinge will er anpacken und wie will er uns gebrauchen? Eine Gemeinde, die glaubt, dass die ökumenische Bewegung ein Werk des Heiligen Geistes ist, die wird doch ganz anders beten als eine Gemeinde, die glaubt, das ist ein Werk des Teufels. So, es geht nicht darum, komm, wir wollen beten, lass uns beten, sondern auf welcher Grundlage, mit welchem Verständnis haben wir eine Klarheit im Worte Gottes, wie Gott Dinge sieht und was die Ziele Gottes sind. Eine Gemeinde, die keinen Anstoß daran nimmt und damit überhaupt kein Problem hat, dass Sonntag für Sonntag von Hunderttausenden von Kanzeln Menschen als Gläubige angesprochen werden, die gar nicht gläubig sind. Eine Gemeinde, die damit kein Problem hat, die wird doch niemals gegen die Tauflüge beten. Die wird doch niemals beten, lass Erkenntnis kommen, dass das ein Teufelswerk ist, dass hier Menschen betrogen werden. Die werden nie so beten. Und darum hat der Teufel großes Interesse, Gebetsinitiativen zu okkupieren, zu besetzen und dann umzubiegen, weil er genau weiß, wenn die auf Kurs bleiben, sind die brandgefährlich für ihn. Und wir erleben das immer wieder, wie der Heilige Geist neue Gebetsinitiativen startet und nach kurzer Zeit, nach wenigen Jahren, werden die irgendwie unterwandert und umgeleitet und kriegen ganz neue Ziele. Aber unsere Ziele kommen aus diesem Buch, unsere Ziele kommen vom Herzen Gottes. Und bevor wir in diese Gebetsarbeit gehen, müssen wir verstehen, worum geht es überhaupt? Was sind die Ziele Gottes in diesen letzten Tagen bis zur Wiederkunft Jesu? Was will Gott eigentlich haben? Und dann, wenn wir seine Ziele verstehen aus dem Wort Gottes, dann müssen wir mit diesen Zielen uns eins machen und unsere Gebetsaktivitäten koordinieren in Richtung dieser Ziele. So, es muss eine Vorarbeit geschehen. Es reicht einmal nicht raus, lasst uns beten, lasst uns beten. Das ist nicht genug. Es braucht ein solides Fundament und ein klares Verständnis, worum geht es überhaupt. So, ich will die hauptsächlichen Ziele Gottes nennen und von da an weitergehen. Nach meinem Verständnis, das erste Ziel für diese Zeit, für diese Zeitspanne bis zur Wiederkunft Jesu, ist die Wiederherstellung der Gemeinde. Das ist das erste und das Hauptziel. Die Gemeinde ist weit davon entfernt, die Gemeinde nach dem Herzen Gottes zu sein. Sie ist weit davon entfernt. Was Gott wichtig ist für die Gemeinde, ist heutzutage vielen, vielen Gemeinden überhaupt nicht wichtig. Und da braucht es ein Umdenken, da braucht es ein Hineinschauen ins Wort und eine Buße und eine Übereinstimmung mit den Zielen Gottes. Und die Gemeinde soll wiederhergestellt werden und soll eine reine Braut werden für den Herrn, eine reine Braut für Jesus. Das war das Ziel, wofür Paulus gebetet hat. 2. Korinther 11, Vers 2 und Vers 3. Eine reine Jungfrau, die sich ihm rein bewahrt, die auf ihn sieht, die ihn liebt, die sich nicht vorher mit anderen abgibt, die nicht fremde Ideen und fremde Kräfte und fremde Salbungen irgendwie aufsammelt, nur um irgendwas zu haben, sondern die sich rein bewahrt für ihn und die ein Herz hat, ihn zu erfreuen und für ihn da zu sein, sodass er wirklich von Herzen sich über seine Braut freuen kann. Und das hat etwas zu tun mit Reinheit, mit Hingabe, das hat etwas zu tun mit Gottesfurcht, das hat etwas zu tun mit einem Herz, aus Liebe ihm zu gehorchen, nicht aus Zwang, nicht aus Gesetzlichkeit, aber aus Liebe ihm zu gehorchen. Und heute gibt es so viele verwirrte Menschen, die kennen nicht den Unterschied zwischen Gehorsam von Herzen aus Liebe und Gesetzlichkeit. Und sie sind so lau und sie missbrauchen den Begriff Gesetzlichkeit. Und sobald sie jemanden sehen, der sagt, ich will vorwärts, ich will reinleben, ich will klar sehen, für sie ist das Gesetzlichkeit. Und sie rümpfen die Nase. Eine reine Braut, die für ihn da ist, die er bekommen soll als Lohn für seinen Gehorsam. Halleluja. Und das Zweite, dann nicht nur die Gemeinde als Braut, sondern die Gemeinde als ein machtvolles Instrument in der Hand Gottes, um Geschichte zu machen, um Verhältnisse umzukehren, umzubrechen und Bahn zu machen für den Plan Gottes und den ganzen satanischen Widerstände gegen den Plan Gottes zu brechen. Macht Bahn, räumt die Anstöße aus dem Weg, damit wirklich der Plan Gottes zustande kommen kann. Gott will diese Erde segnen, Gott will die Menschheit segnen durch die Gemeinde. Das ist sein Plan. Und die Gemeinde wird ein Schauspiel für die Mächte der Finsternis, sodass an der Gemeinde die Weisheit Gottes offenbar wird und diesen Mächten der Finsternis eine dramatische, drastische Lektion erteilt wird, die sie nie wieder vergessen werden, ihr ganzes Leben lang nicht. Halleluja, Halleluja. Und dann das dritte Ziel, das ich sehe. Das dritte Ziel, das ich sehe, Gott will sein Volk Israel wiederherstellen. Der Bund ist nicht ungültig geworden durch all das, was in der Zwischenzeit passiert ist. Der Bund steht immer noch und Gott wird Israel wiederherstellen und die Gemeinde spielt eine wesentliche Rolle darin. Und dann wird Israel die Schlüsselrolle übernehmen im tausendjährigen Reich und wird die Nationen zu Jüngern machen. Nicht nur Einzelne, nicht nur Mengen von Gläubigen, sondern ganze Nationen, alle Nationen schlussendlich, werden zu Jüngern gemacht. Und das geschieht durch Israel. Und die Gemeinde hat einen wichtigen Teil in dieser Vorbereitung, um den Weg zu bahnen, dass durch ihre Fürbitte Israel aufwacht und Israel seine Bestimmung erkennt und sich ausstreckt nach dem Herrn und dann schlussendlich dann auf dem Höhepunkt dieses Prozesses herkommen kann und sein Residenzsitz in Jerusalem aufrichten kann. Aber dazu braucht Israel die Gemeinde. Und die Gemeinde ist jetzt das Instrument, durch das diese Hilfe Gottes fließt. Das ist der Plan Gottes. Halleluja. So global gesprochen, die große Aufgabe der Gemeinde ist, den König zurückzubringen. Das ist die eigentliche zentrale Aufgabe. Und alle anderen Aufgaben sind Unterpunkte unter diesem einen großen Punkt und sie dienen dazu, dass dieses Endziel erreicht wird. Das ist die Aufgabe. Und wenn wir heute durch die geistliche Landschaft gehen und ich kenne mich in Österreich nicht aus. Ich schätze, dass es nicht viel anders ist als in Deutschland oder in der Schweiz. Die allermeisten Gemeinden haben ganz offensichtlich das überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir sind dafür da, um den König zurückzubringen. Sie sind beschäftigt bis unter die Hutkrempe mit Alltagskram, mit Kleinkram, mit organisatorischen Dingen. Ja, wer macht denn jetzt den Kinderdienst? Und wie kriegen wir das Geld zusammen für die nächste Rate? Und lauter so ein Zeugs. Und vor lauter Zeugs kommen sie nicht zu dem, was wirklich das Wichtige ist. Sie werden zugemüllt mit Details und Kleinigkeiten und ersticken in den ganzen Alltagskram und haben die Vision entweder nie gehabt oder längst verloren. Nie gehabt oder längst verloren. Aber das ist das Ziel. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 12. Dort heißt es, dass wir das Kommen des Herrn erwarten und beschleunigen sollen. Erwarten und beschleunigen. Und wenn du dir einmal die Mühe machst, durch die Schrift zu gehen und zu sehen in den Briefen und auch in der Apostelgeschichte, welche Betonung da ist, welche Dringlichkeit, welchen vorrangigen Platz es hatte im Denken, im Leben der Gläubigen, die Wiederkunft Jesu, die Wiederkunft des Herrn, die Ankunft ihres Erlösers, dann finden wir so, so, so viele Schriftstellen. Und wir müssen sagen, von dieser konkreten Erwartung, von dieser Hingabe, von dieser Sehnsucht sind wir weit entfernt. Und wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns überführt, dass er unsere Herzen entrümpelt und Dinge rauswirft und uns lehrt, einfach auf das zu schauen, was wirklich wichtig ist, damit wir mit Gott wirklich zusammenarbeiten können. Jesus hat geboten, wir sollen so beten, dein Reich komme. Das ist ein Gebot, nicht wenn ihr nicht mehr wisst zu beten, wenn ihr mit eurem Kleinkram fertig seid, dann hätte ich auch noch ein Anliegen, damit die Gebetsstunde noch irgendwie bis zu Ende durchgeführt wird. Das ist das große Anliegen. Dein Reich komme. Das Reich Gottes soll kommen. Und das Reich Gottes wird in Vollendung nur dann kommen, wenn der König wiederkommt. Ohne dass der König wiederkommt, wird das Reich Gottes auf dieser Erde nicht vollendet werden. Dank sei Gott für jeden, der sich bekehrt und es ein Stückchen weiter, das Reich Gottes irgendwie dadurch wächst. Aber schlussendlich, das Reich Gottes kommt auf diese Erde, wenn König Jesus wiederkommt. Und die Gemeinde hat die Aufgabe, den König zurückzubringen. Das ist die Aufgabe. Und sie tut das in erster Linie durch Erwartung, durch ein sehnsüchtiges Herz. Und das hat auch ganz viel mit dem zu tun, was wir neulich schon angeschaut haben. Gott ist ein Gott des Rechts. Und wenn das nicht für uns wichtig wird, und bis jetzt ist das sehr, sehr schwammig und wenig real. Warum ist es möglich, dass viele, viele Christen so empfänglich sind für Gerüchte, nicht nur Gerüchte zu hören, sondern sogar weiterzugeben und sich damit als Werkzeug der Finsternis zu machen, als Werkzeug der Teilung, als Werkzeug durcheinander zu bringen? Warum ist das so? Weil gar kein Rechtsempfinden da ist, dass das absolut geistlich kriminell ist, überhaupt sein Ohr Gerüchten zu neigen und dann Gerüchte weiterzugeben. Wir denken, ja, das wurde mir so gesagt. Und wenn es dich betrifft, du sagst, hey, hallo, ich möchte wissen, wer hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt? Ich will mit ihm. Und das sage ich nicht. Dann wird der Gerüchte verbreitet, der verleumdet, wird geschützt. Und der verleumdet wurde, steht einfach hilflos da. Und die Leute, ganz freundlich, nee, das möchte ich nicht sagen. Wie ist so etwas zu erklären? Absolut kein Rechtsempfinden, kein Verständnis für Unrecht und Recht. Alles wird verdreht. Der Täter wird geschützt und das Opfer steht hilflos da. Es muss doch genau andersrum sein. Das Opfer muss geschützt werden, der Täter muss zur Rechenschaft gezogen werden. Aber nein, wir haben keine Probleme, wenn du dann dem nachgehst. Das möchte ich nicht sagen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, vielen anderen, was uns zeigt, Recht ist uns nicht so wichtig. Frieden ist uns wichtig, Harmonie ist uns wichtig, gute Stimmung ist uns wichtig. Ja? Oder Finanzen oder die Leute sollen kommen, das ist uns alles wichtig. Aber Recht und Gerechtigkeit ist vielen Gläubigen nicht wichtig. Und weil Jesus aber kommt, um das Recht auf Erden aufzurichten, um die Gerechtigkeit zu bringen, deswegen ist auch keine Sehnsucht da. Deswegen ist kein Verlangen da. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Da müssten wir uns ja ändern. So, da haben wir ein großes Problem und wir können nicht wirklich mit dem Herrn zusammenarbeiten, wenn wir das nicht schätzen, was er schätzt, wenn uns nicht wichtig ist, was ihm wichtig ist. Und wir brauchen eine Änderung unserer Prioritäten, wir brauchen eine Änderung unseres Geschmacks, unseres Verständnisses. Wir können zwei miteinander gehen, es sei denn, sie sind einig zuvor. Wenn wir mit Gott zusammenarbeiten wollen, wenn er mit uns zusammenarbeiten will, dann müssen wir uns bewegen in eine zunehmende Übereinstimmung mit ihm. Und wir müssen wollen, was er will. Und dazu ist noch viel, viel, viel Arbeit notwendig. Viel, viel, viel muss umgeräumt und umgestellt werden und korrigiert werden und Betonungen neu geordnet werden. Aber dank sei Gott. Das, wovon Paulus geträumt hat, war nicht eine Fantasie oder irgendwie eine geistliche Fata Morgana. Diese reine, herrliche, geläuterte Gemeinde, die in völliger Übereinstimmung mit dem Herrn ist, die gibt es tatsächlich am Ende dieses Buches. Der Geist und die Braut sprechen in Harmonie. Das, was der Geist will, will die Braut. Was die Braut will, will der Geist. Und was wollen sie? komm, Herr Jesus, komm. Das ist der Schrei, der anfängt, in den Herzen geweckt zu werden. Und es dauert noch eine Menge an Arbeit, bis dieser Schrei wirklich absolut laut und unüberhörbar wird. Und jeder verstanden hat, um das geht es. Der König muss kommen. Und das hat etwas mit meinem Leben zu tun. Das hat etwas zu tun, mit wie ich meine Steuererklärung mache. Das hat etwas zu tun, damit wie ich die Schwestern anschaue. Das hat alles zu tun mit meinem Leben und mit deinem Leben, mit unserem Leben. Weil Gott will mit uns zusammenarbeiten und er braucht diese Übereinstimmung mit ihm. Halleluja, Halleluja. Man leitet der Heilige Geist die Gemeinde hinein in diesen Kampf, weil der Auftrag da ist, die Aktivitäten des Feindes zu blockieren und zu brechen und Bahn zu machen für den Willen Gottes. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Unser Kampf, sagt Paulus, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist unser Auftrag. Und ich kenne wenige Gemeinden, wo auch nur im Ansatz zu erkennen ist, dass sie das glauben. Klar sagen alle, sicher, die Bibel ist Gottes Wort. Aber wo in ihrem Leben, in ihren Versammlungen, in ihrem Gebet zu erkennen ist, da ist ein Feind und um den geht es und wir kämpfen gegen den. Viel zu viele sind eingeschüchtert worden, als der Heilige Geist in den 90er Jahren diese Betonung gegeben hat, Epheser 6, wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, gab es einen Riesenaufstand aus religiösen Kreisen, hauptsächlich damals aus der lutherischen Kirche. Und dann wurde das schnell ein Stigma, die glauben an geistliche Kampfführung, wie kann man nur? Und sogar Menschen fühlten sich berufen und schrieben kluge Bücher gegen diese Lehre, die Paulus vorgebracht hat, dass wir gegen Mächte zu kämpfen haben. Sie schrieben ganze Bücher, um zu sagen, dass das eine absurde Idee ist. Wem glauben wir, den Menschen oder dem Wort Gottes? Hier ist doch vollkommen klar, was kann man daran missverstehen? Wir haben einen Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Und das sind nicht die kleinen Dämonen, die noch in Menschen sind. Das sind hochrangige Mächte über Regionen, über Konfessionen, über Länder. Und gegen diese Mächte, die dem Plan Gottes widerstehen und die die Gemeinde klein halten wollen und gespalten halten wollen und uneinig halten wollen und verwirrt halten wollen, gegen diese Mächte ziehen wir zu Felde und wir lähmen ihre Aktivitäten und machen Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist, was Paulus sagt. Das ist der Plan Gottes. Die Gemeinde soll endlich mit dem Pillepalle, sagt der Berliner, dem sinnlosen Kleinkram endlich mal aufhören und schauen auf den großen Auftrag und sich hineinbegeben in das und sagen, Gott, bereite uns vor, was bedeutet das? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit der Art und Weise zu tun, wie ich mit meiner Frau umgehe? Was hat das zu tun mit Autorität über den Feind? Das steht alles in diesem Buch hier. Halleluja. Und dann geht die Gemeinde hinein in die Pläne Gottes und sie erkennt, Jesus kann gar nicht wiederkommen, bevor das Evangelium des Reiches Gottes allen Nationen verkündet worden ist. Woher wissen wir das? Weil Jesus das selber gesagt hat. Das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Dann kommt das Ende. Matthäus 24, Vers 14. Das Ende kommt nicht vorher. Und wenn er meint, das Ende, eigentlich es ist der Anfang. Es ist das Ende von Satans Reich, aber es ist das Anfang, der Anfang des Reiches Gottes. So dann, wenn es so ist, dass das Evangelium verkündet werden soll allen Völkern, dann wird die Gemeinde wach werden und sagen, okay, dann müssen wir dafür beten. Dann müssen wir beten, dass das vorwärts kommt, dass dieses Projekt irgendwie in Gang kommt und dass diese sinnlosen Aktivitäten aufhören. Weißt du, dass ein ich weiß es nicht mehr genau, ich habe die Prozentzahl vergessen, aber es lag weit über 80% aller missionarischen Aktivitäten, Manpower und Geld, geht in Länder, in denen schon längst das Evangelium ist. Wenn wir glauben würden, Jesus kommt erst wieder, wenn alle Nationen das Evangelium verkündet wird, wir würden diese 80% sofort abziehen und umlenken und sagen, das geht jetzt nur noch in unerreichte Nationen. Aber wir glauben das nicht wirklich. Wir lesen das und sagen, ja schön, Und dann haben wir unseren Missionar in Spanien. Ja, Halleluja. Und da gibt es viele Gemeinden und gute Gemeinden. Aber es gibt Nationen, die haben nicht eine einzige Gemeinde. Die haben noch nicht mal eine Bibel in ihrer Sprache. Ja? Also irgendwie ist dieser Plan nicht koordiniert mit Gott. Wenn ich Gott wäre, ich würde diese 80% sofort umlenken und sagen, okay, genug jetzt mit Spanien und Südamerika und genug mit Mittelamerika. Jetzt die ganze Manpower, jetzt das ganze Geld in die unerreichten Nationen, damit wir endlich dem Ziel näher kommen. Wir können ganz Spanien evangelisieren. Wir können noch den Rest von Südamerika evangelisieren. Und wir sind der Wiederkunft Jesu nicht einen Schritt näher gekommen. Weil die Unerreichten immer noch unerreicht sind. So, irgendwas muss anders werden. Vielleicht hier oben das Licht anschalten und einmal nachdenken und die Aktivitäten prüfen. Nicht nur sind wir alle eifrig und haben wir einen Missionar, sondern wo ist der und was macht der? Und wer hat ihn dahin geschickt und vielleicht soll der woanders hin? Da laufen so viele Aktivitäten, ohne nachzudenken. Ohne Plan, ohne zu verstehen, was ist denn der Plan, und führen unsere Aktivitäten dazu, dass der Plan vorankommt. Und viele Aktivitäten im Volke Gottes führen nicht dazu, dass der Plan Gottes vorankommt. Wir verschwenden unsere Zeit, wir verschwenden unsere Ressourcen, wir verschwenden Menschenleben, aber wir müssen weise werden und wir müssen aufwachen und sagen, was sind die Prioritäten, die Gott jetzt hat. Und wenn wir verstehen, die Unerreichten sollen erreicht werden, dann verstehen wir, als allererstes müssen wir beten, nicht da Leute hinschicken. Wir müssen erstmal, wie im Krieg, erstmal die Lufthoheit gewinnen und dann schickt man die Truppen rein. So macht man das. Erst wird die Luftwaffe ausgeschaltet und wir haben die Lufthoheit und dann schicken wir die Truppen rein. Ansonsten ist das ein Riesenverlust von Menschen ohne irgendeinen Sinn und ohne irgendeinen Erfolg. Das sind Strategien, die kennt jeder Soldat, aber die Christen nicht. Weil sie nicht wirklich glauben, dass es über Nationen Geister gibt. Weil sie nicht wirklich glauben, dass die das eigentliche Hindernis sind, dass diese Leute sich nicht bekehren können. Sie glauben das nicht wirklich. Sie sehen das in der Bibel, aber sie glauben das nicht. Weil sie so eingeschüchtert sind, wenn wir jetzt anfangen, Epheser 6 zu praktizieren, wer weiß, da kommen wir auch noch in die Lokalpresse. Die glauben jetzt auch an diese schreckliche Idee der Kampfführung. Und wo hat die Presse das her? Von der evangelischen Kirche, von den Sektenstellen der evangelischen Kirche. Da hat sie das Material bezogen und dann geht es in Report und Panorama und was weiß ich, wie diese alle heißen. Da. Und da haben sie diese schrecklichen Sendungen gebracht um die Fundamentalisten. Die glauben sogar, dass sie gegen Geister kämpfen müssen. Ja, wie mittelalterlich, wie unglaublich. Und Pastoren sind davon eingeschüchtert und sagen, lass uns lieber nicht in dieses schwierige Fahrwasser kommen. Lasst uns bei dem normalen Christsein bleiben. Bitte schön, was ist das normale Christsein? Das normale Christsein steht in diesem Buch hier. Und keiner hat es besser verstanden als Paulus. Und wenn Paulus sagt, wir haben gegen diese Kräfte zu kämpfen, dann haben wir gegen diese Kräfte zu kämpfen. Welchen Teil verstehst du nicht von diesem Satz? Erster Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das bedeutet, die Rettung Gottes kommt durch Erkenntnis der Wahrheit. Kommt keine Erkenntnis der Wahrheit, kommt keine Rettung. Die Rettung kommt nicht einfach so mit starker Hand vom Himmel. Die Rettung kommt, indem das Licht scheint und Menschen die Wahrheit erkennen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist, was Jesus versprochen hat. Die Wahrheit wird euch frei machen. Aber damit die Wahrheit ihr freimachendes Werk tun kann, gibt es eine Bedingung. Und das ist ein Lebensstil und der wird genannt Jüngerschaft. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und dann wird die Wahrheit euch freimachen. So alles beginnt mit Jüngerschaft. So beginnt die Gemeinde in das Fahrwasser Gottes zu kommen. Und ich bin froh, dass nach vielen Jahren oder fast Jahrzehnten von Pause wieder es neue Bemühungen gibt, Jüngerschaft auf den Leuchter zu stellen und Jüngerschaft zu betonen und sich darum zu kümmern, ja, wie funktioniert das eigentlich ganz praktisch und was ist da unsere Vorgehensweise und was sagt das Wort Gottes darüber? Und dass wir verstehen, eine neutestamentliche Gemeinde besteht aus Jüngern, nicht aus Stuhlwärmern. Nicht aus Gottesdienstbesuchern, sondern sie besteht aus Jüngern. Das ist eine neutestamentliche Gemeinde. Wenn da keine Jünger sind, ist es keine neutestamentliche Gemeinde. Dann ist es ein religiöser Club von netten Menschen, die sich einen netten Morgen machen. Aber das hat nichts mit neutestamentlicher Gemeinde zu tun. Neutestamentliche Gemeinde ist, dort sind Menschen in Jüngerschaft. Und das heißt, sie werden angeleitet zu dem übernatürlichen Lebensstil des Reiches Gottes. Und sie erlauben, dass Menschen, die mehr Ahnung haben vom Christsein als sie selber, mit Liebe und Weisheit und Autorität, und wenn es sein muss, Strenge, in ihr Leben hineinsprechen. Das sind Jünger. Das sind Jünger, die erlauben, dass andere Menschen in ihr Leben hineinsprechen und dann ihr Leben, ihre Ehe, ihre Familie, ihre Finanzen, ihre Beziehungen und alles andere auf die Reihe bringen. Das ist Jüngerschaft. Und eine Gemeinde, die das nicht anstrebt, ist zum Tode verurteilt oder ist schon tot. Und das wird in den kommenden Jahren. Weißt du, es ist so, Gott bringt eine neue Idee, oder nicht eine neue Idee, eine alte Wahrheit wieder auf den Tisch. Und von dem Moment an, wo er sagt, das ist jetzt die Betonung, verlangt er von allen, mit dieser Betonung zu gehen. Und wer mit dieser Betonung nicht geht, wird vertrocknen, wird merken, es geht alles rückwärts. Und es geht nichts mehr vorwärts und es funktioniert einfach alles nicht mehr. Weil die Hand Gottes abgezogen wird von einer Gemeinde, die sich weigert, mit der Offenbarung des Geistes zu gehen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und wenn der Geist sagt, jetzt ist hohe Zeit, dass Jüngerschaft wieder kommt. Und eine Gemeinde, die sich weigert und die nur eine Konferenzgemeinde ist und macht große Veranstaltungen und da sitzen lauter anonyme Leute, die kennen sich nicht, niemand weiß, wer wie lebt und niemand spricht in irgendein Leben hinein. Das ist out, das ist over, das ist vorbei. Das wird niemals den Plan Gottes voranbringen. Wir brauchen verbindliche, überschaubare Beziehungen, wo wir wissen, wo der andere steht und wo der von uns weiß, wo wir stehen. Und wo so eine Freiheit von Menschenfurcht da ist und wo so eine Liebe gemäß dem Neuen Testament ist, dass wir den Bruder zu sehr lieben, als dass wir ihn seinen Weg gehen lassen. Und wir sprechen hinein in sein Leben und wir flehen ihn an, komm zur Besinnung. Das ist der Weg, das ist verkehrt, komm zur Besinnung. Das ist Bruderliebe. Aber am Sonntagmorgen wohlwollend auf die Schulter zu klopfen, Pobjeda in Russisch, ja, Sieg, oder Bless you, Brother in Amerika, oder einen schönen Sonntag in Deutschland, das ist zu wenig. Das ist nicht Bruderliebe. Das ist, so begrüßen sie auch im Schachclub. Einfach nur nette Kollegen. Aber wir haben Verantwortung füreinander. Halleluja. Halleluja. So die Erkenntnis der Wahrheit kommt nicht ohne Jüngerschaft. Und der Teufel weiß, wie gefährlich Jüngerschaft ist. Und darum hat er es geschafft, in den 70er, 80er Jahren Jüngerschaft zu einem schlechten Wort zu machen. Und über Jahrzehnte in den charismatischen Kreisen war Jüngerschaft ein schlechtes Wort. Weil da mal was schiefgegangen ist. Was ist das für eine Logik? Nur weil da mal was schiefgegangen ist, lassen wir das Thema beiseite. Fährst du Auto? Weißt du nicht, dass Leute Unfälle bauen mit Auto? Weißt du nicht, dass 5, 6, 7.000 Menschen pro Jahr sterben durch Autoverkehr und du fährst immer noch Auto? Wie kommt das denn? Ja, da ist was schiefgelaufen mit der Jüngerschaft. Jetzt wollen wir damit nichts mehr zu tun haben. Ja, wenn was schiefgelaufen ist, dann lass uns gucken, was ist schiefgelaufen und dann machen wir es richtig. Aber so eine wichtige Betonung einfach auszulassen, nur weil da irgendwo was schiefgelaufen ist damals in Amerika, das ist doch keine Logik. Das ist nicht vernünftig, das ist nicht normal. Und ich glaube manchmal, wir machen so kolossale Fehler. Ein ungläubiger Betriebsberater, wenn der hineinschauen würde in die Gemeinde und wir erklären ihm, was wir wollen, und er kriegt so ein paar Grundideen von biblischen Begriffen, der könnte uns manchmal ganz schnell auf die Sprünge helfen und sagen, wenn ihr das wirklich wollt, dann müsst ihr damit anfangen und dann müsst ihr damit aufhören. Aber Pastoren wollen keine Beratung. Die sind ja ganz oben am Ohr Gottes, am Herz Gottes und die brauchen niemanden, der sie berät oder korrigiert oder diszipliniert. Sie wissen das alles. Aber warum ist dann die Christenheit in diesem Zustand? Warum nimmt das Maß der Verbindlichkeit, das Maß der Reinheit, das Maß der Hingabe so rapide ab, dass wir zurückschauen können und sagen, vor 30 Jahren, was für goldene Zeiten hatten wir da gehabt? In wenigen Jahrzehnten, das Niveau sinkt und sinkt und sinkt. Warum? Weil wir nicht uns an die Anweisung halten, weil wir nicht dem Plan folgen, sondern weil wir unseren Ideen folgen und Modeerscheinungen folgen. Der Teufel weiß ganz genau, Erkenntnis der Wahrheit, das ist absolut tödlich für ihn. Das darf auf keinen Fall stattfinden. Die müssen weiter die Lügen glauben. Und damit sie die Lügen glauben, werden die alle fein religiös angepinselt. Und sehen alle nett aus und sehen alle so attraktiv aus und so wohlversprechend. Der Teufel ist nicht dumm. Er weiß ganz genau, die Wahrheit macht Gläubige frei und entlässt sie aus seiner Knechtschaft. Und deswegen tut er alles, um die Wahrheit zu verdecken und zu verdunkeln und zurückzuhalten. Und darum ist es unser Auftrag, diesen Mächten, die Gemeinde belügen wollen und irritieren wollen und in Irrtum führen, diese Mächten das Handwerk zu legen, das ist unsere Aufgabe, damit der Heilige Geist frei und ungehindert fließen kann. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, frei zum Gehorsam, frei zur Übereinstimmung mit dem Plan Gottes. 2. Korinther 4, Vers 3 und Vers 4 ist unser Evangelium verhüllt. So ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, welchen der Gott dieser Welt, der Teufel, die Sinne der Ungläubigen verblendet hat, dass ihnen nicht aufleuchte das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes Ebenbild ist. Der Feind versucht, Menschen zu verblenden. Er versucht, sie abzulenken. Er versucht, ihnen falsche Ideen zu geben, damit sie bloß nicht das Licht sehen. Und Gott sagt nicht, ja, das ist nun mal leider so, da ist ein Teufel, da können wir jetzt auch nicht viel dran machen. Nein, er sagt, das dürft ihr nicht hinnehmen, das dürft ihr nicht tolerieren. Ich habe euch Macht gegeben, ich habe euch Kraft gegeben, ich habe euch Befähigung gegeben, diesem Feind das Handwerk zu legen. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. 2. Korinther 10, 4 bis 5. Gott hat uns mächtige Waffen gegeben und er sagt, worauf wartet ihr noch? Wann werdet ihr sie endlich anwenden? Wenden. Nehmt die Waffen, versteht, wie sie funktionieren und dann ran an den Feind und tut, was ihr zu tun habt, vollzieht das Gericht über den Feind, das schon aufgeschrieben ist. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und die Bibel sagt uns, es wird eine Zeit kommen, wo die Erkenntnis des Herrn den Erdboden bedeckt, so wie das Wasser den Meeresboden. Diese Erde wird den Herrn und seine Herrlichkeit erkennen. Das ist, was die Bibel sagt. Und das bedeutet, wenn das einmal geschehen muss oder geschehen wird, dann muss vorher all das, was die Erkenntnis des Herrn hindert, eingeebnet werden. Wenn das nicht eingeebnet wird, kann die Erkenntnis nicht flächendeckend sich ausbreiten. Jedes Ding, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und das ist in allererster Linie menschengemachte, teufelgemachte Religion. Ich bin ein guter Mensch und meine Taten reichen aus und Gott kann das schon verstehen, dass ich doch mich bemüht habe und ich komme so in das Himmelreich. Petrus wird mir gnädig sein. Das ist, was Millionen von Menschen glauben, dass ihr Gutsein die schlechten Taten aufwiegt und Gott ist ja ein guter Gott und wenn es ihn überhaupt gibt, der wird mich reinlassen. Ganz klar, weil da sind doch gute Taten. Gerade vor wie vielen Jahren war es? Da habe ich in die Caritas, ich glaube es waren 20 oder 18 Euro oder so, gespendet. Ja, aber bitte, das hat doch ein Gewicht. Und dann neulich im Dorfgemeinschaftsfest, da habe ich mich engagiert, da habe ich die Würstchen gebraten. Das ist auch ein Pluspunkt. Und solche Geschichten. Und darauf ruhen die Leute sich auf, wo kommt das her? Der Teufel hat ihnen Lügen gegeben über Gott. Und der Pfarrer hat kräftig mitgeholfen. Statt zu sagen, wenn ihr nicht Buße tut, dann geht ihr in die Hölle. Wegen der Liebe Gottes werden Leute, die auf dem Weg zur Hölle sind, noch getröstet und ermutigt und als Brüder und Schwester angeredet. Und das Großteil der evangelikalen Christen hat damit überhaupt kein Problem. Die sitzen noch mit den Chefs, die solche Strategien sich ausgedacht haben, allein am Tisch und trinken Kaffee. Peace, Brother. Ihr Lieben, Paulus hätte so etwas nicht gemacht. Paulus hätte sowas nicht mehr gesagt. Ich kämpfe für die Erkenntnis Gottes und ihr verdunkelt die Erkenntnis Gottes. Wir sind nicht in der gleichen Abteilung. So, die Erkenntnis des Herrn soll den Erdball füllen und dazu müssen die Höhen runtergerissen werden, die Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Solange die bestehen bleiben, ist die Erkenntnis Gottes nicht zu haben. Diese Höhen müssen eingeebnet werden und das ist unsere Aufgabe. Und dafür hat Gott die Gemeinde vorbereitet und ausgerüstet. Und das war das Selbstverständnis der ersten Gemeinde. Sie haben verstanden, wir sind nicht ein netter Club, die mal so in der Freizeit zusammenkommen. Wir haben einen Plan, wir haben eine Strategie, wir haben ein Ziel. Wir arbeiten für etwas. Wir wissen ganz genau, wer wir sind. Was haben Sie gesagt in Apostelgeschichte 15? Wir sind eine Wiederherstellung der Prophetie von Amos. Wir sind die Wiederherstellung der Hütte Davids. Das ist unsere Identität. So haben sich verstanden. Wofür gibt es euch? Wir sind die Wiederherstellung der Hütte Davids. Und wenn du wissen willst, was Hütte Davids ist, dann geh zurück zu David und dann geh in die Psalmen und dann weißt du, wie sie strukturiert waren, was sie für ein Ziel hatten und dann verstehst du, was und wie sie gebetet haben. Die ganzen Psalmen, das waren ihre Gebete und ihre Lieder in Hütte Davids. Und wenn du das studierst und zusammenfassen würdest, mit wenigen Worten beschreiben, dann was war es? Es war rund um die Uhr Anbetung und Lobpreis, Proklamation und Fürbitte. Das ist was, wenn du die Psalmen alle zusammennimmst, das ist die Essenz von was sie getan haben. Und das haben die rund um die Uhr getan, in Schichten. David hat da viele, viele Hunderte von Musikanten und Sängern gehabt und hat sie eingeteilt. Rund um die Uhr haben die ihren Dienst getan. Das war die Hütte Davids. Und als dann der Heilige Geist ausgegossen wurde nach Golgatha, die Gemeinde sagt, wir sind jetzt eine Wiederherstellung der Hütte Davids. Eine, weil es gab nach David schon mehrere Wiederherstellungen. Und wir sind wiederum eine Erfüllung dieser Prophetie. Das heißt, diese Prophetie hat nicht nur eine Erfüllung, die hat mehrere Erfüllungen. Und die wird auch noch eine Erfüllung am Ende der Tage haben. Am Ende der Tage wird die Gemeinde wieder diese Identität haben. Wir sind die Wiederherstellung der Hütte Davids. Und wir sind für eine Sache da. Für Lobpreis, für Anbeten, für Proklamation und Fürbitte rund um die Uhr. Und die Töpfer- und Malkurse haben wir abgeschafft. Halleluja, Halleluja. Weil wer Töpfer möchte, kann zur Volkshochschule gehen. Aber wir haben ein Ziel und für das arbeiten. Töpfern ist nicht Sünde, das wollte ich damit nicht sagen. Aber wir haben ein Ziel und wir sind strategisch ausgerichtet und wir sind strukturiert, wir haben Prioritäten. Halleluja, Halleluja. Rund um die Uhr haben sie gebetet. Warum haben die rund um die Uhr gebetet? Weil sie verstanden haben, der Feind spuckt seine Lügen rund um die Uhr aus. Und deswegen müssen sie rund um die Uhr Gegenmaßnahmen ergreifen. Offenbarung Kapitel 12, der Verkläger unserer Brüder, Vers 10, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Tag und Nacht. Nicht ab und zu, sondern andauernd. Und bei allen, die geistlich vorwärts gehen wollen, wissen die, das ist nicht nur, was der Teufel vor Gott tut. Das kommt auch irgendwie als ein geistlicher Niederschlag auf uns. Und wir spüren Bedrückung, Entmutigung, Einschüchterung, Lähmung. Und wir spüren eine Schwere und wir spüren einen Widerstand. Das sind die Auswirkungen der satanischen Aktivitäten gegen die Gläubigen. Und die müssen wir nicht hinnehmen, Halleluja, sondern die können wir brechen, die können wir knacken, die können wir aufheben und durchbrechen in neue Dimensionen der Freiheit. Sie haben ihn, den Teufel, überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie haben geistliche Waffen benutzt und sie haben verstanden, wie wichtig diese geistlichen Waffen sind. Das Blut Jesu war eine mächtige Waffe für sie. Und sie haben gewusst, diese Waffe wird wirksam durch den Mund. Und wie jeder Soldat versteht, wenn der ein Gewehr hat, den Lauf muss man sauber halten. Und deswegen können wir nicht die Schwester fluchen und nachher preisen wir Gott. Das funktioniert nicht. Halleluja. Der Lauf muss sauber sein. Jeder Soldat. Pst, 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 pst. War jemand beim Militär? Darf ich mal fragen hier? Ja, bitte, ist das so? Muss man da? Siehst du? Genau so, ich weiß es. Mehr sage ich nicht. Satan überwunden durch die Waffe, die ihnen gegeben wurde, das Blut Jesu. Und das Blut Jesu, wie andere Waffen, auch der Name Jesu, wird wirksam durch unseren Mund. Durch glaubensvolle Proklamation werden Waffen wirksam. Und alle, die dieses Seminar von Anfang an mitgemacht haben, haben gemerkt, dass hier ein bisschen Widerstand war und dass wir da durch mussten und dass das nicht so einfach war. Halleluja. Und da haben wir handfeste Beweise, das funktioniert heute noch. Heute noch kann man Lähmung und Widerstand oder diesen Geist des, es ist alles irgendwie nicht echt, es ist alles irgendwie nicht real, das ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Kennst du diese Stimmung? Das ist der Geist dieser Welt, der uns lähmen will. Das sind nur Gefühle, aber die sind sehr machtvoll. Und wir müssen dagegen aufstehen mit der Wahrheit und den Sieg Jesu proklamieren und die Macht des Feindes brechen. Und das funktioniert alles nur in dieser Gesinnung, unser Leben nicht zu lieben bis in den Tod. Das bedeutet, auch wenn es keinen Spaß macht, auch wenn es extreme Wellen von Unlust auslöst, ich tue das, was richtig ist, was notwendig ist und nicht, was mir gerade so in den Sinn kommt und wozu ich Lust habe. Manches Mal in Anbetung habe ich Lust einfach, okay, packen wir doch ein, machen wir fertig, wir kommen heute nicht durch, versuchen wir morgen nochmal. Kennst du so ein Gefühl? Du nicht, okay, aber ich kenne das. Ja? Aber das sind alles nur Vorschläge des Feindes und die müssen wir nicht annehmen können. Sagen, nein, jetzt erst recht, jetzt schalten wir einen Gang höher und wir werden noch ein bisschen entschiedener und wir hauen drauf, weil diese Bollwerke müssen geknackt werden und die können geknackt werden. Wir sind verantwortlich, jede Gemeinde ist verantwortlich, über sich einen offenen Himmel zu haben. Aber das funktioniert nur mit offensivem Lobpreis, wo wir verstehen, was wir tun. Aber mit 12 Minuten charismatisches Liedersingen kannst du keinen Himmel öffnen. Und bitte nicht zu lang, liebes Lobpreisteam. Wir haben heute wieder viele Gäste und wir haben noch viel Programm und die Ankündigungen, die brauchen fast so lange wie die Predigt. Also bitte haltet euch kurz. Mit solchen Anweisungen ist nicht ein Widerstand des Feindes zu knacken. Das wird nicht funktionieren. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut und das Wort ihres Zeugnisses. Halleluja, und haben ihr Leben nicht geliebt. Die haben auf Gefühle keine Rücksicht genommen. Die waren hingegeben. Wir gehorchen der Wahrheit, ob das jetzt Spaß macht oder nicht. Und komischerweise im Alltagsleben, wenn es um die Arbeit geht, können wir das alle. Bist du schon mal montags aufgewacht, wusstest, du musst zur Arbeit und hast keine Lust gehabt? Ist das schon mal jemandem passiert? Darf ich mal fragen? Ja, und dann? Dann bist du natürlich liegen geblieben. Ist ja klar, weil du hast ja keine Lust gehabt. Nee. Du hast genau gewusst, Lust hin, Lust her, ich muss jetzt. Und am besten, ich verschaffe mir ein bisschen Lust, dann ist es noch viel leichter. Ja? Aber wenn es dann um den Kampf geht, dann lehnen wir uns zurück und sagen, ach nee, man muss es ja nicht immer so verbissen sehen. Und wir haben lauter Ausreden, warum wir doch irgendwie so ein bisschen sanften Kursverfahren. Der Teufel versteht das nicht, wenn wir sanft daherkommen. Er ist brachial, er ist brutal. Und wir müssen wirklich draufhauen. Das ist, was die Bibel sagt. Lies einmal die Rachepsalmen. Lies einmal Psalm 149. Ja. Oder der andere Psalm mit dem Nachjagen. Da hat man schon den Sieg über den Feind und dann nochmal nachjagen und nochmal eins draufgeben, obwohl der schon am Rennen ist. Was ist das für eine Mentalität? Eine radikale Mentalität. Wir lassen nichts übrig von ihm. diese kämpferische Gesinnung muss und will der Heilige Geist wirken in uns, wenn wir das Wort nehmen als unser Vorbild. Und das ist, was sie getan haben in der Hütte Davids. Halleluja, sie haben sich am Wort orientiert. Und sie haben verstanden, sie haben einen Kampf, weil sie ein Ziel haben. Was war das Ziel? Die Erkenntnis des Herrn soll den Erdkreis bedecken. Deswegen haben sie diese Praxis wiederhergestellt, dieses Beten für die Nationen. Komm, wir lesen mal Apostelgeschichte 15 und da siehst du, wie ihre Sicht war, was sie sich gedacht haben dabei, wo sie das gemacht haben. Das waren nicht alles so sangesfreudige Naturen irgendwie, die sagten, wir lieben es zu singen. Bruder, sing mal Nummer 15, das haben wir lange nicht gesungen, ist doch ein schönes Lied. Nicht so. Bist du schon mal in solchen Kreisen gewesen, wo sie diskutieren, welche Nummer wir jetzt singen? Null, ja, ihr nicht. Ja. Aber ich war in solchen Kreisen. Null Gegenwart Gottes, null, einfach null. Ich möchte, dass wir Nummer 17 singen. Nein, Nummer 17 haben wir schon so oft gesungen. Ich will, dass wir jetzt mal mein Lied singen. Wo soll denn da die Gegenwart Gottes landen? Vers 16, nach diesem will ich zurückkehren. Apostelgeschichte 15, Vers 16, will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Warum? Damit, jetzt wird erklärt, was war ihre Strategie, was war ihre Absicht, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen wird, spricht der Herr, der dieses tut. Was war ihr Ziel? Sie haben verstanden, Gott sagt, baut Hütte Davids auf und dann werdet ihr den Namen des Herrn ausrufen über Nationen. Und dann wird etwas geschehen in der geistlichen Atmosphäre über dieser Nation. Und die werden anfangen, obwohl sie noch nie auf die Idee gekommen sind, die werden anfangen, nach dem Herrn zu fragen. Weil das, was sie zugemüllt hat und zugetextet hat und zugekleistert hat, das auf einmal zur Seite geschoben wird. Und der Heilige Geist kann gehen und Herzen ziehen und Menschen erinnern, hey, du bist jetzt schon in diesem Alter, willst du nicht mehr überlegen, ob es nicht doch einen Gott gibt und was du mit dem Rest deines Lebens anfangen willst. Auf einmal kriegen die Leute konstruktive Ideen, weil der Kopf nicht mehr voll ist mit Werbung und anderem trivialen Zeugs, weil diese ganze Überschwemmung mit sinnlosen Informationen zurückgedrängt ist und weil der Heilige Geist Herzen erreichen kann. Menschen fangen an, den Herrn zu suchen, wenn der Feind, der sie davon abhalten will, gelähmt ist. Aber was tun wir? Wir haben auch mal versucht zu evangelisieren, da hat keiner gehört. Haben wir eine Evangelisation gemacht, da ist keiner gekommen. Und jetzt wissen wir in unserer Stadt, die wollen alle nicht. Fertig. Die wollen, aber die können nicht. Das ist, was die Bibel sagt. Wenn wir glauben, die Heiden wollen nicht, nur weil sie uns solche Antworten geben, dann lassen wir uns vom Sichtbaren täuschen. Aber die Bibel sagt, die können gar nicht, weil der Gott dieser Welt ihnen den Sinn verblendet hat. Die verstehen überhaupt nicht, was wir sagen. Die können nicht verstehen. Die können nicht meinen Traktat lesen. Das geht nicht rein. Das geht überhaupt nicht rein, weil der Feind so massiv ihren Sinn verblendet. Die können die Buchstaben sehen, aber aus den Buchstaben werden nie sinnvolle Sätze und diese sinnvollen Sätze treffen niemals ihr Herz. Weil da etwas dazwischen ist, zwischen Text und Augen und Herz, da ist etwas dazwischen. Ich habe das auf so eine eindrückliche Art und Weise erlebt, vor vielen, vielen Jahren. Oh, das ist schon Jahrzehnte her, war ich Jugendleiter und da hatten wir eine Iranerin, die sich bekehrt hat. War gerade gekommen als Flüchtling aus dem Iran, hat sich richtig bekehrt. Und dann wollte ich den Heiligen Geist haben. Ich dachte, nichts einfacher als das. Ich weiß, bei Evangelikalen ist es schwierig, da brauchen wir 2 Stunden Bibelstudium. Aber bei jemandem aus den Heiden, da machen wir die Bibel auf, 2 Bibelstellen und dann legen wir Hände auf und dann empfangen sie den Heiligen Geist. So, ich zeige ihr die Schriftstelle, Lukas 11. Wenn jemand den Vater bittet, dann gibt er den Heiligen Geist, der ihn bittet. Ich zeige diese Schriftstelle, zeige auf diesen Vers und sage, lies. Und sie sagt, an der Stelle steht nichts. Ich sage, Entschuldigung, bitte hier, guck, wo mein Finger ist. Jetzt lies den Vers. Sie sagt, an dieser Stelle ist es weiß, da steht nichts. Und Halleluja, wir haben gewusst, das ist der Teufel, weil da stand etwas. Da war ja mein Finger nicht ins Leere. Da stand ein Vers, ich kann es mal nicht phasi lesen, aber ich kann auf diesen Vers zeigen. Und dann haben wir für sie gebetet und dieser Macht der Finsternis, wir standen, da ist ein Geist ausgefahren. Und auf einmal konnte sie den Vers lesen. und verstehen und annehmen und beten und wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Noch nicht einmal sehen konnte sie den Text. Solche Dinge kann der Teufel tun. Und wir sind nicht machtlos, wir legen ihm das Handwerk. Halleluja, Halleluja. Halleluja. So, wir haben gelesen, Tag und Nacht spuckt er seine Anklagen aus. Tag und Nacht kommen seine Lügen. Und Gott sagt, nehmt das nicht hin, tut etwas dagegen. Psalm 2, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, dass dein Lob bis zum Himmel reicht. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du eine Macht gegründet, um deiner Feinde willen, Achtung jetzt, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Der will den ganzen Tag reden, wir sagen, nee, genug geredet, jetzt reden wir, du bist jetzt still. Wir haben Macht, den Teufel zum Schweigen zu bringen. Das ist die Macht der Kinder Gottes. Sogar die kleinen Neubekehrten können das schon. Das ist, was die Bibel sagt. Und Jesus sagt, diese Macht ist Lob. Jesus zitiert genau diesen Vers im Neuen Testament. Und statt Macht sagt er Lob. Hat er in der Sonntagsschule nicht aufgepasst und den Vers nicht ganz genau auswendig gelernt? Nein, er gibt in seiner Offenbarung, er sagt, die Macht, von der im Alten Testament gesprochen ist, das ist das Lob der Kinder Gottes, sogar der Neubekehrten. Halleluja, was für eine Offenbarung, was für eine Offenbarung. Wir müssen wieder zurückkommen, wie die charismatische Bewegung angefangen hat. Siegeskraft im Lobgesang, das war damals der Schlachtruf. Viele können sich noch daran erinnern, ihr seid ja auch nicht mehr im ganz jungen Alter, manche von euch, da könnt ihr euch erinnern. Siegeskraft im Lobgesang, schon mal gehört? Wer hat das schon mal gehört? Ja, das war ein Slogan, das war eine powervolle Botschaft damals. Das hat uns total aus den Socken gehoben, das hat uns so motiviert und wir haben gesungen und gebetet und getanzt und gejubelt. Warum haben wir damit aufgehört? Wer hat gesagt, dass es fertig ist? Ja, wir sind jetzt fortgeschritten, wir kümmern uns jetzt um andere Dinge. Nein, wir haben uns immer noch um den Teufel zu kümmern, der redet nämlich immer noch. Und wir haben ihn zum Schweigen zu bringen. Und das ist der Grund, warum wir hier nicht 12 Minuten Lieder singen machen, sondern wir glauben, wenn wir wirklich Gott dienen und ihn erheben, den Feind zum Schweigen bringen, dann sind wir alle Gesegnete und das Wort kann viel, viel, viel tiefer gehen. Halleluja. Und ich denke, ihr habt das erlebt, ja. Diese Tage, die wir jetzt hier zusammen sind. Das Wort geht tiefer und es wird klarer und wir sehen Dinge, die wir in dieser Klarheit noch lange nicht gesehen haben. Die Klarheit, das Licht nimmt zu, weil wir eine Schneise geschlagen haben, weil wir einen offenen Himmel haben. Aber wie viele Gemeinden gibt es heute noch, die sich Mühe machen, einen offenen Himmel zu haben? Und damit ihr auch nicht irgendwie falsch denkt, dieses Team hier, die sich uns hier dient mit Lobpreis, zu Hause sind sie wilder und länger und lauter als hier. Das ist nicht normal, was sie hier machen. Das ist nicht normal. Am normalen Sonntag, nicht am Erntedankgottesdienst, am normalen Sonntag geht ihre Lobpreiszeit in der Regel länger, als was sie hier machen. Ja, gibt es sowas? Ist das möglich? Ja, kommen denn da überhaupt Leute? Das sind unsere Befürchtungen. Das ist doch gar nicht die Frage. Kommt Gott, ist die Frage. Wir müssen endlich mal aufhören mit diesem Getue. Die Menschen sollen sich alle bei uns wohlfühlen. Gott soll sich wohlfühlen. Und dann wird er sich um die kümmern, die ihn wollen. Und die ihn nicht wollen, die werden rennen und sagen, die sind ja verrückt. Und das ist dann auch gut. So, wir haben Macht, den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Halleluja. Lukas 18, Vers 7. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten, das sind wir, nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Wovon redet Jesus hier? Tag und Nacht zu ihm schreien? Und dann geht diese Passage weiter. Wird das Menschensohn den Glauben finden, diese Art von Glauben, die sich aufmacht, Tag und Nacht zu rufen zum Herrn, wird er diesen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Und ich weiß nicht, was deine Antwort ist. Ich schlage vor, wir sagen ja. Diesen Glauben wird er finden. Da werden Leute sein, die sagen, hier steht es im Wort Gottes. Das normale Gemeindeleben ist Tag und Nacht Gebet. Das ist das normale Gemeindeleben. Dank sei Gott für die Initiative weltweit für Gebetshäuser. Dank sei Gott. Aber das ist nicht das Letzte. Das ist ein kleiner Vorstoß, ein kleiner Anfang hinein in den wirklichen Plan Gottes. Und genauso wie wir heute Bibelschulen haben, Bibelschulen sind nicht biblisch, Gebetshäuser sind nicht biblisch, weil die Gemeinde ist das Gebetshaus. Die Gemeinde ist die Bibelschule. Das ist normal. Und nur deswegen, weil die Gemeinde immer noch nicht die Gemeinde ist, in seiner großen Barmherzigkeit schenkt Gott Bibelschulen. Und weil die Gemeinde nicht die Gemeinde ist, Gott schenkt Gebetshäuser, aber die machen uns nur vor, wie das Gemeindeleben aussehen soll. Die gehen nur voran, aber das muss schlussendlich in der Gemeinde landen. Und das muss das Ziel sein. So wollen wir leben. Das ist der Plan Gottes. Tag und Nacht zu ihm rufen. Und was rufen sie? Schaffe uns Recht. Verschaffe uns Recht. Die sagen nicht, Herr, lass doch unsere kleine Gemeinde wachsen. Oder wenigstens, lass ihn nicht untergehen. Und hilf uns doch, unsere Rate zu bezahlen. Die haben nicht sowas gebetet. Die haben gesagt, verschaffe uns Recht. Und was ist unser Recht? Unser Recht ist, dass wir Hände ausstrecken, auf Kranke legen und Kranke gesund werden, dass Dämonen ausfahren und Menschen in Kraft das Evangelium hören und das Wort Herzen durchbohrt. Das ist unser Recht. Dafür haben wir die Salbung bekommen. Aber wir müssen durchdringen und müssen sagen, das wollen wir jetzt sehen, das wollen wir jetzt haben. Gib uns so ein Leben. Gib uns diese Freiheit und diese Kraft und diese Klarheit im Heiligen Geist. Das kommt nicht einfach so, während wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Deswegen sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich. Und alles andere wird euch gegeben werden. Wir drehen das um. Wir denken, wir machen alles. Töpferkurs, Aquarellkurs, alles. Noch ein bisschen Rücken- und Po-Gymnastik für die Mamis. Aber dann kommt der Herr und plötzlich ist Erweckung da. Nichts gegen Rücken- und Po-Gymnastik. Bitte, das habe ich jetzt nicht so gemeint, sondern einfach diese Idee. Die Gemeinde wird wie eine Volkshochschule. Jeder hat so sein Interessengrüppchen und die einen kochen gerne. Ach, da machen wir einen Hauskreis mit Kochen. Und dann machen wir so und dann machen wir so. Und alle fühlen sich wohl. Aber wo bleibt der Herr? Wo sind seine Ziele? Wir haben einen Club geschaffen, wo sich alle wohlfühlen. Da kommt sogar der ungläubige Nachbar und kocht noch mit. Und die Mami vom Nachbarn kommt auch noch mit Rücken und Po und so weiter. Aber das sind nicht die Ziele Gottes. Und das bringt uns kein bisschen weiter. Lukas 2, 37, da wird von Anna gesprochen. Sie war eine Witwe von 84 Jahren, die nicht vom Tempel wich, indem sie Tag und Nacht mit Fasten und Flehen diente. Halleluja, wir haben jetzt eine Fürbitterin, die ist auch ungefähr in diesem Alter und die betet auch jetzt in diesem Moment hier und die betet für diese Tage, wo wir hier zusammen sind und die ist fit wie ein Turnschuh in ihrem Alter und sie ist eine Beterin und wir sehen, wie sie sich entwickelt und sie betet so fantastisch und es ist einfach ein Genuss zu sehen. Die hat so viel Zeit und die nutzt die richtig, die sitzt nicht vor dem Fernseher und lässt sich berieseln, sondern die betet und hat daran noch Freude, das ist ja ein Wunder. Und dann später, als dann die Gemeinde entstanden ist, dann sagt Paulus in Bezug auf die Witwen, 1. Timotheus 5,5, die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in dem Flehen und Gebeten Tag und Nacht. Das war denen geläufig. Tag und Nacht wurde gebetet. Das war normal. Das ist, was sie damals hatten und so wird die Gemeinde am Ende wieder aussehen. Weil das ist das Einzige, was funktioniert, das Einzige, was je funktioniert hat und das Einzige, was je funktionieren will. Und wir sind gut beraten. Herr, öffne uns die Augen, den Unterschied zu sehen zwischen, was wir heute an Gemeinde haben, was wir Gemeinde nennen und was du Gemeinde nennst und motiviere uns, Schritte zu gehen und hinein zu wachsen in dein Modell. Halleluja, Halleluja. So, dann etablieren wir einen Gebetsdienst und dann werden wir diesen Gebetsdienst instruieren und wir werden ihm Gebetsanliegen geben, die immer und immer und immer wieder genannt werden. Und das ist nicht Kleinkram, sondern das sind strategische Gebete. Und zum Schluss will ich einfach ein paar solche strategischen Gebete vorschlagen. Wenn wir die systematisch und regelmäßig beten, das wird die geistliche Landschaft verändern. So einige konkrete Gebetsanliegen will ich zum Schluss jetzt noch vorstellen. Wiederherstellung von Jüngerschaft in den Gemeinden, das habe ich schon erwähnt. Die Gemeinden kümmern sich um echtes geistliches Wachstum ihrer Mitglieder. Und das heißt, dass die Gemeinde transformiert wird vom Kreuzfahrtschiff zum Schlachtschiff. Eine Transformation stattfindet. Wir sind nicht auf dem Vergnügungsdampfer, sondern wir sind Armee. Und glaub mir, die Stimmung und das Zack-Zack auf dem Armee, auf dem Marineschiff ist etwas anderes als auf dem Kreuzfahrtschiff. Da weht ein anderer Wind, da ist Ordnung, da wird angepfiffen zum Appell, da liegt er nicht in der Matte der Matrose, schon wieder Appell, nee, also jetzt habe ich echt keinen Bock auf das und das bringt sowieso nichts. Da herrscht Disziplin. Da gibt es Order und die wird ausgeführt. Aber in der Gemeinde, der Lobpastor sagt, komm, lass uns alle im Geist beten und zwei Drittel bleiben sitzen und kriegen den Mund nicht auf. Vergnügungsdampfer, Kreuzfahrtschiff. Dann ein anderes wichtiges, so grundlegendes Gebetsanliegen. Wir beten, dass die Erkenntnis sich Bahn bricht, dass der Gott der Bibel der Gott ist, der die Herzen erforscht. Der Gott der Bibel ist der Gott, der die Herzen erforscht. Wenn wir dafür beten, was wird als Folge davon sein? Kraftvolle Predigten voller Überführung und Menschen erkennen ihren Zustand und sind erschrocken über den Zustand und sie kehren um, ohne Verdammnis, ohne Anklage, ohne Druck, ohne irgendwie Manipulation. Sie sehen sich im Lichte Gottes und sie sehen, dass der Herr seinen Finger auf Dinge in ihrem Leben legt und sie sagen, das muss anders werden, ich kann das nicht mehr akzeptieren in meinem Leben. Gebet für diese Erkenntnis, dass der Herr der ist, der die Herzen erforscht. Hebräer 4, Vers 12 und 13 haben wir schon genannt und dann 1. Thessalonicher 2, weiß ich jetzt den Vers nicht, aber es ist auf der rechten Seite. 1. Thessalonicher. Nur wir hatten das vorgelesen, ihr wisst, was ich meine, wo Paulus davon redet, der Gott, der unser Herzen erforscht. Und dann redet er von Menschengefälligkeit und von Schmeicheleien und von dieser versteckten Habsucht und von diesen Dingen. Und aus dieser Erkenntnis, die sich Bahn machen wird, das wird ja gar nicht verkündigt. An vielen Stellen wird das gar nicht verkündigt. Du bist Kind Gottes, dir ist vergeben, alles ist gut, jetzt komm in den Töpferkurs. Aber dass Gott jetzt an unseren Herzen etwas tun muss und dass da ein tiefes Werk der Reinigung und der Buße stattfindet, das wird ja nicht einmal verkündigt. Wie soll es denn erlebt werden? Was nicht verkündigt wird, kann nicht erlebt werden. So, wenn diese Erkenntnis sich Bahn bricht, was wird daraus werden? Mutige, von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit freigesetzte Jünger, die jetzt bereit sind, in die Arbeit hineinzugehen und die fähig sind, durch die Gnade Gottes mit reinem Herzen dem Herrn nachzufolgen. Hier ein anderes wichtiges Anliegen, was wir von unserem Dienst Hand in Hand viele Male gebetet haben und wir werden das weiter beten, das ist eines unserer vorrangigen Gebetsanliegen, Jeremia 3, Vers 15. Ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Vereinsicht, Erkenntnis und Einsicht. Hirten nach dem Herzen Gottes. Nicht Leiter, die ihr eigenes Reich bauen, die berühmt werden wollen, die angesehen werden wollen, die ihren Ruf verbessern wollen, die ihre Macht und Größe ausbauen wollen, die nicht Raum machen können für andere Dienste, weil dann glänzen sie ja nicht mehr so als einsamer Star auf der Bühne, sondern Hirten nach dem Herzen Gottes. Die verstehen, ich bin dazu da, Dienste freizusetzen. Ich bin dazu da, Gaben zu entdecken und Menschen zu ermutigen. Und ich sehe etwas in Menschen, was die selber noch nicht sehen. Und sage, go for it, los, go. Gott hat dir das gegeben, du kannst das. Und ich schubse dich da rein. Das ist, was es braucht. Das ist, was es braucht. So kommen neue Dienste hervor. Mit Hirten, die ein Herz haben für die Herde. Und die nicht irgendwie selber glänzen wollen und im Rampenlicht stehen wollen. Halleluja. Ein anderes wichtiges Gebetsanliegen, dass wir beten, dass Beter berufen werden. Es müssen Beter berufen werden. Wir alle sollen beten. Aber es gibt Menschen, die haben eine Berufung zum Beten, eine Salbung zum Beten. Und die müssen das entdecken und die müssen freigesetzt werden. Hesekiel 22, Vers 30. Und ich suchte, sagt der Herr, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten möchte für das Land, auf das ich es nicht verderbe. Aber ich fand keinen. Was für eine dramatische Schriftstelle. Gott weiß, es gibt zwei Optionen. Entweder durch Gebet kommt Buße und er kann Gnade und Wiederherstellung geben. Oder es kommt keine Buße, dann gibt es Gericht. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Und er sucht einen Beter, der für ihn diese Arbeit übernimmt. Das kann Gott nicht selber, das muss ein Mensch tun. Und er muss beten und in den Riss treten, damit statt Gericht Gnade kommt. Gott will nicht das Land verderben, er will Gnade und Wiederherstellung geben, aber er braucht dafür Beter. Und Gott hat Berufungen gegeben und die müssen freigesetzt werden, die müssen entdeckt werden, die müssen gefördert werden und Menschen müssen eine Gelegenheit haben, da hineinzukommen. Dann können wir beten als nächstes für die Berufung von Boten Gottes, die das Wort in gerader Richtung schneiden, die sich nicht darum kümmern, ob das beliebt ist, ob das populär ist, ob das Likes gibt oder der Daumen nach unten geht. Die sagen, ich bin ein Bote Gottes und ich stehe vor Gott und ich bin vor Gott verantwortlich und ich sage die Wahrheit. Und wenn sie alle weglaufen, dann stehe ich hier alleine, ich predige immer noch. Das brauchen wir und nicht die vielen, die sich einschüchtern lassen. Und sagen, ja, wenn ich das predigen würde, dann laufen mir die Leute weg. Ich sage, dann waren sie Verkehrten. Predige weiter und die Richtigen werden kommen. Aber wir machen das Level immer niedriger und jeder soll kommen und jeder soll sich wohlfühlen, egal wie wenig er interessiert ist an den Dingen Gottes. Vielleicht will er ja nur Töpfern kommen, soll er auch kommen, ist auch gut. Hallo, Boten Gottes, die unerschrocken das Wort in klarer Richtung schneiden. Menschen, die selber den Gott, der die Herzen prüft, schon erlebt haben aus eigener Erfahrung, die freigesetzt sind, die Wahrheit in Liebe zu verkündigen. 1. Thessalonicher 1, 3, 6, unsere Predigt geschah nicht mit Irrtum, noch mit unreinen Absichten, noch auch keinem Betrug, sondern gleich wie wir von Gott geprüft sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir als solche, die den Menschen, so reden wir nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Halleluja. Oder Galater 1, Vers 10, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen befiehle, so wäre ich Christi Knecht nicht. Es ist eine traurige Tatsache, dass wir viele Leute im Land haben, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland und der Schweiz, die in Amt und Würden sind, die Knechte von Menschen sind und die nicht wahre Boten Gottes sind. Und natürlich, wenn die so etwas hören, wenn ich so etwas sage, die sind nicht amused. Das kann ich auch verstehen, kann ich nachvollziehen. So, wenn wir weiter überlegen, wir werden noch eine ganze Reihe von anderen grundlegenden strategischen Gebetsanliegen finden. Die sind deswegen strategisch, wenn an der Stelle etwas passiert, hat das dramatische Auswirkungen auf das ganze Volk Gottes und auf die Atmosphäre der Christen im ganzen Land. So wollen wir nicht nur beten für die Kleinigkeiten, die sind manchmal auch wichtig, aber das darf nicht alles sein und das darf nicht das Erste sein. Das Erste muss sein, wir wollen Bahn machen für das Wirken des Heiligen Geistes an den Herzen. Und deswegen beten wir strategische Gebete und wollen das nicht mehr sehen, dass Beter für Sinnlosigkeiten in die Schlacht geworfen werden. Lass uns beten, da wollen sie in unserer Kleinstadt ein Bordell aufbauen. Jetzt lass uns beten, dass das ja nicht geschieht. Hey, hallo, die Welt ist weltlich und ein Bordell weniger oder mehr wird die Sache auch nicht verändern. Aber 10, 20 Männer Gottes, die in der Kraft des Heiligen Geistes jetzt die Wahrheit verkündigen, das wird die ganze Gegend verändern. So, wir wollen strategisch sein und nicht unsere Kraft verschleudern in Dinge, die auch gut sind, aber die nicht wirklich die geistliche Geografie verändern. Versteht ihr das? Halleluja. So lasst uns um Weisheit beten für uns, wo wir uns engagieren, wo wir unsere Kraft reinstecken und unsere Bemühungen hinkanalisieren. Und lasst uns beten für die Gemeinden, dass die Gemeinde die Gemeinde wird. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir für deine gewaltigen Pläne, die du hast. Und diese Pläne kommen jetzt voran durch die Wiederherstellung der Gemeinde. So wir beten, dass wir in deinem Plan unseren Platz finden. Und dass wir auf das schauen, was wirklich strategisch von Vorteil ist und was vorwärts bringt, was Weichen stellt, was Mauern durchbricht, was Dämme aufreißt und Bahn macht für neue Fluten des Heiligen Geistes, für neues Licht, das das Land erfüllt, die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis seiner Ziele, seines Verlangens, seiner Sehnsucht. Oh, möge die geistliche Landschaft sich verändern, indem Menschen sich dir hingeben und sagen, ich steige aus den normalen Aktivitäten aus und ich gebe mich hinein als jemand, der das Reich Gottes vorwärts bringt, auf eine sinnvolle, effektive Art und Weise. Komm, Heiliger Geist, und motiviere uns und gib uns die klare Sichtweise für das, was wir zu tun haben und wo unser Platz ist in dem großen Plan, den König zurückzubringen. Halleluja. Gelobt sei dein herrlicher Name. Halleluja. Amen.